Also wer gibt uns denn die Garantie, dass der alleinige Bundesbildungsminister immer die klügste Entscheidung trifft für ganz Deutschland? Wenn wir Föderalismus haben, wenn wir Wettbewerb haben, dann müssen wir auch bereit sein, uns an den Besten zu orientieren, über den Tellerrand zu gucken, uns inspirieren zu lassen, in den Austausch zu treten.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme, dem Podcast für politische Bildung. Wir sprechen jeden Monat mit Menschen, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft was zu sagen haben oder etwas darüber zu sagen haben. Heute geht es bei uns um das Thema Bildungsgerechtigkeit. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Ja, eigentlich können wir alle Abitur machen, einen Uni-Abschluss und dann einen gut bezahlten Job anstreben. Das aber ist nur in der Theorie der Fall. In der Realität kommt es nämlich nicht nur auf Bildung, Begabung und Intelligenz an, sondern auch auf die soziale Herkunft. Da gibt es viele Studien. Eine möchte ich zitieren vom Münchner IFO-Institut aus dem letzten Jahr. Die hat gezeigt, dass nur etwa ein Viertel der Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein Gymnasium besucht. Ich möchte im Podcast Erststimme heute über Bildungsgerechtigkeit sprechen oder vielleicht auch besser über Bildungsungerechtigkeit. Ich frage mich, woran liegt das? Welche Auswirkungen hat das und welche Lösungen gibt es? Und das möchte ich mit einem Bildungspolitiker aus dem Düsseldorfer Landtag diskutieren. Er ist Diplom-Volkswirt, er hat mal bei der Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet, zum Beispiel als persönlicher Referent des Generalsekretärs. Zwischen 2018 und 2022 war er dann in der Staatskanzlei in NRW als Leiter des Referats gesellschaftliche und ökonomische Grundsatzfragen tätig. Und seitdem sitzt er für die CDU im Landtag in NRW. Und seit 2 Jahren ist er auch noch Sprecher der Kommission Chancengleichheit in der Bildung. Ein perfekter Gesprächspartner also. Und die Rede ist von Jonathan Grunwald, mit dem ich jetzt in Bad Honnef verbunden bin. Schönen guten Tag, Herr Grunwald.
Ja, schönen guten Tag, Herr Scheppe. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, um über dieses wichtige Thema mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie dabei sind. Und vielleicht fangen wir mit einer persönlichen Anekdote an, Herr Grunwald. Ich meine, Sie waren ja selbst mal in der Schule und beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema Schulen, gehen da wahrscheinlich auch ein und aus. Haben Sie eine Anekdote, eine persönliche Situation, die Ihnen klar gemacht hat, wie ungleich Chancen in Deutschland doch verteilt sind? Ist da irgendwas bei Ihnen hängen geblieben?
Muss ich tatsächlich nachdenken. Also bei aller Herausforderung, die unser Schulsystem mit sich bringt, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit, läuft ja auch verdammt vieles gut. Und ich hatte persönlich eine sehr schöne Schulzeit. Das kann ich gar nicht anders sagen. Natürlich gab es mal schlechte Noten und es gab auch mal irgendwie Streit mit Mitschülern oder auch mal, man fühlte sich vielleicht auch mal ungerecht behandelt. Aber unterm Strich muss ich sagen, ich habe die 13 Jahre in der Schule sehr genossen, sowohl in der Grundschule als auch auf der weiterführenden Schule. Deswegen kann ich davon nicht berichten. Allerdings jetzt im beruflichen Kontext als Landtagsabgeordneter, der sehr, sehr viele Schulen besucht, weil ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, mit Lehrern und Schülern ins Gespräch zu kommen, hinter die Kulissen auch zu gucken, dahin, wo es auch wirklich knirscht, den Maschinenraum der Bildungspolitik sozusagen einzusteigen. Da sehe ich natürlich durchaus auch Ungleichheiten und da begegnen mir immer wieder Kinder, wo ich denke, Mensch, die sind an der einen Weiche in die falsche Richtung abgebogen, haben nicht richtig die Unterstützung erhalten, um die andere Richtung einzuschlagen. Und das ist genau das Thema, über das wir heute sprechen und das mich auch tatsächlich motiviert, Bildungspolitik zu machen. Wie gelingt es uns, Kinder so zu unterstützen, dass sie an den entsprechenden Weggabelungen in die richtige Richtung abbiegen?
Ich habe eben die IFO-Studie zitiert, dass nur ein Viertel der Kinder aus schlechten Herkunftsbedingungen, so heißt es da ja oft, nur ein Gymnasium besuchen. Ist das, was Sie in der Realität auch feststellen, dass Bildungserfolg vom Elternhaus abhängt? Wenn wir jetzt zuerst mal quasi in die Ursachenanalyse gehen, sehen Sie das auch, was diese Studien zeigen, oder ist das womöglich verkürzt dargestellt?
Nein, das ist überhaupt nicht verkürzt dargestellt. Das ist eine Riesenthematik, dass der Bildungserfolg, der Lernerfolg maßgeblich von der sogenannten sozioökonomischen Herkunft des Kindes abhängt. Also sprich vom sozial-ökonomischen Milieu, in dem es aufwächst, vom Elternhaus, vom Lebensumfeld, in dem es sich bewegt. Man kann es auch vielleicht etwas plakativer darstellen. Der Bildungserfolg hängt von der Postleitzahl des Kindes ab, also des Wohnortes, wo es aufwächst, wo es dann auch in der Regel ja dann wohnortnah in die Schule geht. Und das ist die große Frage, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht. Wie gelingt es uns, diesen Bildungserfolg, die Lernbiografie, die Bildungsbiografie eines Kindes in Deutschland von dieser sozioökonomischen, sozialen Herkunft stärker zu entkoppeln.
Herr Grunwald, lassen Sie uns gern über Lösungen sprechen. Wir als Journalisten reden auch gern über Probleme und damit fangen wir vielleicht an, um dann das Feld der Lösungen aufzumachen. Was sind denn, Sie haben eben gesagt, es hängt von der Postleitzahl ab. Was sind denn die Hauptgründe für die ungleichen Chancen? Haben Sie da so, ich sag mal, eine typische Charakteristik, 2, 3 Merkmale vielleicht, wo Sie sagen, das sind die Gründe, dass es so ungleich läuft?
Ja, das eine ist natürlich die enorme Zuwanderung, die wir haben, auch aus bildungsfernen Schichten. Also sprich über die letzten 10 Jahre insbesondere haben wir nach Deutschland nicht eine Akademikerzuwanderung erlebt, sondern eine Zuwanderung von Menschen aus sozial prekären Verhältnissen. Wir haben Analphabeten nach Deutschland oder sind Analphabeten nach Deutschland gekommen, die sich natürlich dann auch schwerer taten, wenn sie dann Kinder mitgebracht haben oder auch in Deutschland Kinder bekommen haben, Kinder entsprechend zu begleiten auf ihrem schulischen Weg. Zum einen, weil sie die Sprache nicht selber gut beherrschen, weil sie vielleicht überhaupt nicht des Schreibens dann auch mächtig sind, auch im Zeitverlauf nicht mächtig wurden, weil sie anders sozialisiert worden, weil sie selber vielleicht gar keine Schulpflicht in ihrem Heimatland kennengelernt haben. Und das sage ich ohne Schaum vor dem Mund, ohne Vorwürfe zu erheben. Diese Menschen, diese Eltern wissen es nicht anders, wussten es nicht anders. Und die große Frage eben ist, wie gelingt es uns, auch die Eltern mitzunehmen? Denn das sind tatsächlich sozusagen sehr, sehr verfestigte statistische Zusammenhänge zwischen dem Bildungsgrad der Eltern und dem Lernerfolg der Kinder.
Sie haben eben von Zugewanderten gesprochen, aber das ist, nur um es einmal zu verstehen, auch wahrscheinlich ein Problem von Inländern, oder? Würden Sie sagen, die Bildungsungerechtigkeit betrifft hauptsächlich Menschen, die zugewandert sind in den vergangenen Jahren?
Natürlich sowohl als auch. Also die Wahrheit liegt in der Mitte. Gleichwohl, wenn wir uns genauer jetzt mal die Statistik angucken, als Volkswirt habe ich da Spaß dran und Sie als Redakteur des Handelsblatts mögen sicherlich auch Zahlen oder sind dem Ganzen nicht abgeneigt. Also wir hatten den großen PISA-Schock um 2000 herum, Deutschland nur im Mittelfeld, vieles an Illusionen ist zusammengebrochen in unserem Land. Funktionierte damals dann evidenzbasiert, auch festgehalten, eben im Bildungsbereich nicht alles gut. Dann hat die Politik gelernt. Man hat stärker hingeguckt, man hat das Monitoring verbessert und bis 2012, 2015 stiegen die Lernstandserhebung oder die Ergebnisse von PISA signifikant an in Deutschland. Es gibt Analysen, da sagen die Bildungsökonomen, es gab kein vergleichbares Land, was so massiv aufgeholt hat wie Deutschland in dieser Zeitspanne.
Wobei Deutschland und, ja auch sehr weit hinten war. Es war ja auch in der Zeit.
Ja, zumindest im Mittelfeld, also wir waren jetzt nicht auf dem letzten Platz, aber es war für den Anspruch unseres Landes als Land der Dichter und Denker natürlich völlig unzureichend, diese Platzierung. Und wir haben sehr viel aufgeholt. Also die richtigen Stellschrauben wurden gedreht. Und dann seit 2015 ist der Abbruch. So, und deswegen auch allein statistisch gesehen gibt es schon eine Korrelation zwischen dem Beginn der Zuwanderung und übrigens auch dem Thema Inklusion, gemeinsames Lernen und dem Abfall von Lernergebnissen, von Lernwissenserhebung, was die Statistik uns liefert. Und es ist klar, wir sprechen ja von sozioökonomischem Hintergrund und nicht nur vom Migrationshintergrund beim Bildungszusammenhang, dass Herausforderungen im Bildungsbereich, schlechte Lernergebnisse, geringere Kompetenzen, das Nichterreichen von Mindeststandards auch bei Kindern auftreten aus, ich sag mal, Elternhäusern ohne Migrationshintergrund, die allerdings auch dieser sozioökonomischen prekären ja, Lage dieser, dieses, diesem Milieu angehören. Deswegen muss man das tatsächlich auch rein nüchtern statistisch betrachten und analysieren. Dennoch ist es so, dass wir feststellen, dass, wenn wir genauer dann hingucken in die Zahlen, dass beispielsweise Kinder mit Migrationshintergrund unterdurchschnittlich oft einen Kindergarten besuchen. Also es sind ungefähr 76% von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte, die einen Kindergarten in den drei letzten Jahren vor der Grundschule besuchen, also im Alter von 3 bis 6. Dagegen sind es 100% der Kinder ohne Migrationshintergrund.
Das heißt, also, Bildungsungerechtigkeit fängt schon im Kindergarten an?
Sogar noch davor. Also die Bildungsungerechtigkeit fängt sozusagen mit dem Elternhaus an, also mit dem Tag der Geburt, in welchem Umfeld, in welcher Familie werde ich geboren, bin ich in einer lernförderlichen Atmosphäre, gibt es Bücher zu Hause, lesen meine Eltern mir vor. Das ist natürlich, ist doch klar, wenn Eltern sich mehr mit dem Smartphone und dem Fernseher beschäftigen, als mit dem Kind und dem Buch, nicht beim Spazierengehen Bäume erklären, auf Vögel zeigen, dann ist das natürlich schon vom ersten Lebenstag an ein großer Unterschied. Und dann geht das über die Phase des Kindergartens, der vorschulischen Bildung weiter. Wir wissen statistisch evident belegt, dass der Einfluss gerade auch auf das Lesen, auf das Hören, das Verstehen, den Wortschatz von Kindergarten immens ist bei Kindern, die eben aus nicht deutschsprachigen Elternhäusern kommen. Und da fängt es tatsächlich dann politisch an. Wir müssen es hinbekommen, dass wir den Kindern eine Möglichkeit vor der Schule schon offerieren, die zu Hause beispielsweise nicht Deutsch sprechen. Und da können wir über ganz viel auch politisch reden, über Lösungen reden.
Was gibt's denn da für Lösungen? Weil wenn ich sie richtig verstehe, muss man ja dann die Eltern auch ein Stück weit erreichen. Das sind ja dann noch die Kinder, die man gar nicht erreicht, sondern man muss den Eltern vermutlich auch Hilfestellung geben. Was schwebt Ihnen da konkret vor? Was können Sie da als Politik tun?
Also was wir in Nordrhein-Westfalen begonnen haben, ist die Einrichtung sogenannter Familienzentren. Die Familienzentren, die können unter anderem an Kindergärten oder auch an Grundschulen angedockt werden und öffnen die jeweilige Einrichtung, die Bildungsinstitution für das Quartier, um auch über die reine Unterrichtszeit in der Grundschule oder die Betreuungszeit im Kindergarten Angebote für die Eltern zu schaffen. Das können ganz niedrigschwellige Angebote sein. Ein Müttercafé. Das kann auch Nähkurs sein. Das kann Väter-Kindertage sein, wo ein Ausflug gemeinsam gemacht wird, um über diese niedrigschwelligen Angebote überhaupt mal einen Zugang zu den Vätern und Müttern zu legen, die beispielsweise durch ihre Sozialisierung in einem Land, wo es keine Kindergärten oder keine Grundschulen gibt, erstmal eine gewisse Distanz haben zu unseren Bildungseinrichtungen, zu oft auch staatlichen Bildungseinrichtungen. Da gibt es eben auch durchaus Vorbehalte. Und man zeigt eben über diesen Zugang, dass es Spaß machen kann, dass man sich in dieser Bildungsinstitution wohlfühlen kann, dass die Erzieherinnen, die Lehrer Partnerinnen sind auf dem beim gemeinsamen Begleiten des Kindes. Und das wäre sozusagen ein ganz praktisches Beispiel. Es gibt mittlerweile Bundesländer, die diese Familienzentren kopieren. Aber wenn ich noch einen anderen Punkt ergänzen darf an der Stelle, man muss politisch auch diskutieren, und das ist für Christdemokraten sicherlich auch ein Stück weit ein Paradigmenwechsel, dass wir stärker restriktiv in die Familien eingreifen müssen. Die Familie ist ja erstmal für einen Christdemokrat sozusagen im Sinne der Subsidiarität eine absolut schützenswerte Einheit. Sie ist ein ganz, ganz hohes Gut, wo der Staat möglichst die Finger außen vor halten sollte. Gleichwohl stellen wir eben statistisch bedingt oder statistisch valide, habe ich gerade erwähnt, diese Unterschiede fest. Und wir wissen, dass wir den Kindern eine Möglichkeit offerieren müssen, schon vor der Schule ihr Deutsch zu verbessern. So, wenn die Kinder aber nicht den Kindergarten besuchen, müssen wir tatsächlich uns ehrlich machen und sagen, dann müssen wir auch über eine Kindergartenpflicht nachdenken. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, ich bin ja Bildungspolitiker hier in NRW, haben wir keine Kindergartenpflicht. Das heißt, es obliegt den Eltern, ob sie ihre Kinder vor der Grundschule in einen Kindergarten
Oder sie würden dafür plädieren, dass eine Pflicht einzuführen, um die Bildungsgerechtigkeit zu erhöhen. Und ja, den Zugriff auf die Kinder, auf die Eltern, Zugriff klingt vielleicht falsch, aber helfende Unterstützung geben können, besser durch so eine Pflicht.
Absolut. Also ich plädiere tatsächlich, da bin ich auch sehr klar sortiert, ich plädiere für eine Kindergartenpflicht mindestens im letzten Jahr vor der Grundschule, vor der Einschulung, wenn nicht sogar in den letzten 2 Jahren. Die letzten 2 Jahre sind in Nordrhein-Westfalen auch beitragsfrei. Also da werden die Elternbeiträge vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Also dass der Kindergarten etwas kostet, kann nicht die Barriere sein. Also hier entstehen keine Betreuungskosten. Die Kommunen regeln ja die Kinderbeiträge selber über ihre Satzung. Und da ist es ja auch so, dass sozial schwächere Transfergeldempfänger auch von Beiträgen befreit sind. Also da gibt es keine sozusagen finanziellen Hindernisgründe. Ich plädiere auch dafür, dass wir im Alter von 4 Jahren alle Kinder, ob sie einen Kindergarten besuchen oder nicht, auf ihre Sprachstände untersuchen. Und wenn wir Defizite erkennen, auch eine verpflichtende Fördermaßnahme folgen lassen. Also es reicht nicht mehr, nur ein Defizit zu erkennen, sondern wir müssen unmittelbar danach auch eine verpflichtende Maßnahme folgen lassen. Denn Bildungsgerechtigkeit, und das haben Sie vorhin auch richtigerweise gesagt, beginnt vor dem ersten Schultag, beginnt vor dem Tag, wo die Kinder ihre Schultüte in die Hand bekommen.
Lassen Sie uns doch gerne über die Schultüte und die Schulpflicht, die es ja nun gibt, sprechen. Ich fand es aber interessant, dass Sie sagen, das eigentliche Problem muss man schon weit davor angehen. Aber nun sind diese Kinder ja irgendwann in der Schule. Und dann liest man immer so, die Kinder sollten länger gemeinsam lernen, in Ganztagsschulen gehen. Vielleicht sollte man nicht schon nach Klasse 4 in die verschiedenen Schulformen wie ein Gymnasium unterscheiden. Ist das sinnvoll, diese ganzen Vorschläge?
Also es gibt ganz viele sinnvolle Vorschläge. Also längeres Unterrichten ist sicherlich auch hilfreich, wenn das Angebot auch gut gemacht ist. Also was eben nicht hilfreich ist, ist sozusagen, wenn wir nicht wirklich wissen, was wir mit den Kindern dann in der Schule machen sollen. Ja, und da gibt es auch im OGS-Bereich, da gibt es natürlich positive und negative Beispiele. Wir haben ja die offene Ganztagsschule in Nordrhein-Westfalen, also sprich nach dem Unterricht in der Grundschule folgt ja schon ein Ganztagsangebot, was auch sehr, sehr viele Eltern für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Und ich bin, wie gesagt, viel unterwegs und ich sehe OGS, wo ein exzellentes, oft auch eng verzahntes Angebot mit Vereinen, mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit Hilfsdiensten, mit Jugendeinrichtungen angeboten wird, wo es ganz viel Input gibt für die jungen Menschen, für die Kinder, um sich auch sozusagen im Nachmittagsbereich weiter zu bilden, um Lust zu bekommen, auch sich mit Lernen und auch mit Dingen, die für unsere Demokratie wichtig sind, wie das Ehrenamt, auseinanderzusetzen. Und dann sehe ich aber auch OGS, dann ist das eher dann ist es eben eine Begleitung oder eine Aufsicht und man spielt eben drei Stunden noch auf dem Schulhof. Das ist natürlich alles besser, als wenn die Kinder, sag ich mal, unbeaufsichtigt zu Hause nur vor dem Fernseher sitzen würden, dabei Cola trinken und Chips essen. Das ist klar. Aber wenn wir wirklich einen hohen Hebel setzen wollen, dann sollten wir uns an den positiven, an den guten Beispielen im Nachmittagsbereich orientieren und davon gerne mehr das flächendeckend dann auch ausrollen.
Und was ist mit der Trennung nach 4 Jahren Grundschule? Macht Sinn, die Zeit zu verlängern oder würden Sie da so bleiben, wie es gerade ist?
Also ich persönlich, ich würde dabei bleiben, so wie es ist. Wir sollten allerdings auch darüber reden, ob wir die Empfehlungen für die weiterführende Schule verbindlicher gestalten. Im Moment ist es ja sozusagen etwas, was die Eltern am Ende des Tages ja in der Hand haben. Sie können der Empfehlung der Grundschullehrerinnen und Lehrer folgen. Sie können sie völlig ignorieren, ihr Kind für eine ganz andere Schulform anmelden. Und führt tatsächlich auch zu Friktion. Es führt einerseits zu Friktion, das ist auch statistisch valide und belegt, dass Eltern aus eher sozial schwächerem, bildungsferneren Milieu dazu tendieren, ihre eigenen Kinder selbst bei gleichwertigen Wissensständen eher auf niedrigeren Schulformen anzumelden, weil sie es eben, die kennen vielleicht auch nicht das Gymnasium aus ihrer eigenen Vita, und Eltern aus akademischen, höher gebildeten Milieus ihre Kinder wiederum dazu tendieren, auf auch höheren Schulformen anzumelden, auch wenn es die eigenen Lernstände, Wissensstände der Kinder gar nicht so abbilden würden.
So nach dem Motto, mein Kind muss ja Jurist oder Arzt werden.
Ich stell's genau, Sie sprechen es aus. Sie sprechen es plakativer aus, als ich es formuliert habe, aber Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Und da können wir zum Beispiel, könnten wir über mehr Verbindlichkeit sprechen. Wir sollten übrigens auch darüber sprechen, dass die guten Dokumentationen, die Bildungsdokumentationen über die Kinder und Schüler, die im Kindergarten von den Erzieherinnen und Erziehern angefertigt werden, die in der Grundschule von den Lehrern angefertigt werden, dass die auch weitergegeben werden in die nächste, jeweils nächste Bildungsinstanz. Also es ist teilweise absurd, das sind dann oft Datenschutzgründe, die genannt werden, dass ein ganzer Ordner aus der Kindergartenzeit, wo wirklich, ich habe selber drei Kinder, ich weiß, mit wie viel Mühe, Akribie und Qualität diese Dokumentationen von den Erziehern angefertigt werden, dass diese tollen Dokumentationen dann nicht den Weg in die Grundschule finden und in der Grundschule geht alles wieder von vorne los. Andere argumentieren anders als ich, sage ich auch in aller Offenheit. Die sagen, naja, das Kind, das muss doch sozusagen frei von Vorurteilen sozusagen einen Neustart dann in der neuen Bildungsinstanz auch starten dürfen. Ich bin da anderer Meinung. Ich sage, wir vertrauen unseren Erziehern, wir vertrauen unseren Lehrern und die machen einen guten Job, die sind gut qualifiziert und die wissen schon, was sie aufschreiben. Und es ist ja mindestens etwas, worauf ein Lehrer, eine Lehrerin dann auch mal gucken sollte und könnte. Und das muss auch verbindlicher, durchgängig weitergegeben werden. Und deswegen spielt die Digitalisierung, die Dokumentation von Bildungsständen eine ganz, ganz große Rolle, wenn es auch um Bildungsgerechtigkeit geht.
Nun haben Sie, ich hatte es auch nicht anders erwartet, Herr Grunwald, viele Ideen, wie man Dinge verbessern, wie man Dinge verändern kann. Wenn ich jetzt hier in Düsseldorf auf der Straße womöglich fragen würde, glauben Sie, es hat sich was getan im Bildungssystem? Glauben Sie, es geht gerecht dazu? Würden, ist meine These, glaube ich, viele sagen, eigentlich reden wir seit 20 Jahren über das Thema und es hat sich nichts getan. Um es vielleicht wieder auf eine faktischere Bahn zu lenken. Herr Grunwald, woran scheitert Bildungspolitik denn am häufigsten? Es sind ja offenbar nicht Ihre Ideen, die sind ja da. Aber fehlt es am Geld? Ist es der politische Wille? Sind es die verkrusteten Strukturen? Wo muss es besser laufen, damit noch mehr passiert?
Also ich glaube tatsächlich, dass der Ruf nach immer mehr Geld zu kurz greift. Also noch nie floss so viel Geld in den Bildungsbereich wie aktuell. Noch nie wurden übrigens unsere Kinder so lange unterrichtet in Schulen wie aktuell. Ganztag haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, wir haben Geld, wir haben den zeitlichen Raum. Also müssen wir tiefer bohren. Wir haben einen große Herausforderung in ganz Deutschland, das sind die unbesetzten Lehrerinnen und Lehrerstellen. Also das Geld ist haushalterisch eingestellt. Aber die Personen fehlen. Wir haben gut 7.000 unbesetzte Stellen in den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, um die 20.000 sind es bundesweit. Und da sehen wir schon ein Problem. Also wir brauchen mehr Personal, damit die Klassen kleiner werden, damit auch, wenn ein Lehrer mal krankheitsbedingt ausfällt, dass das Kollegium einspringen kann und die Lücke füllen kann, damit auch der Vertretungsunterricht auf einem gewissen qualitativen Niveau erfolgt und man nicht nur irgendwie eine VHS-Kassette einlegt, so wie ich das nur aus meiner Schulzeit kenne. Also heute wird YouTube oder so aufgerufen über das Smartboard, aber der Effekt ist ähnlich. Das ist sozusagen eine ganz, ganz, ganz große Stellschraube und der widmen wir uns in Nordrhein-Westfalen seit mehr oder weniger dem ersten Tag der aktuellen Legislaturperiode. Dorothee Feller, unsere Schulministerin, die übrigens einen exzellenten Job macht, die hat 6 Monate nach der Landtagswahl bereits ein umfangreiches Handlungskonzept mit über 20 Maßnahmen vorgelegt, um dem Unterrichtsausfall, dem Lehrermangel entgegenzutreten. Und Und die ersten Maßnahmen greifen schon. Die greifen schon, weil wir haben mehrere tausend Lehrerinnen und Lehrer mehr im System als 2022. Wir haben auch zusätzlich zu dem pädagogischen Personal, also den ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern, haben wir Alltagshelfer ins System geholt als Assistentinnen und Assistenten, die die Lehrkräfte unterstützen. Wir haben Sonderpädagogen ins System geholt. Also wir haben haben das Personaltableau massiv erhöht. Es reicht aber eben noch nicht, um durch den demografischen Wandel bedingt die Lücke sozusagen vollständig zu schließen. Und was der Wahrheit soweit dazugehört, die Kalkulation, wie viele Lehrerinnen und Lehrer benötigt werden in Deutschland, die wird ja nicht jedes Jahr gemacht, die wird sozusagen vorausschauend ja für einen gewissen Zeitraum erstellt, die ging eben nicht von steigenden Schülerzahlen ab 2015 aus. Also durch diese massive Migration nach Deutschland, erst aus Syrien, Afghanistan, dann aus der Ukraine, haben wir Hunderttausende Schülerinnen und Schüler mehr im System als ursprünglich kalkuliert. Und allein in Nordrhein-Westfalen sind es 100.000 Schüler. Und die müssen beschult werden.
Und dafür braucht es Personal, ja.
Da braucht es Personal und das wächst leider eben auch nicht auf Bäumen. Was ich gut finde übrigens, ist, dass wir verstärkt auch über Seiteneinstieg reden. Also bis ein Lehrer vollständig ausgebildet ist, über die Universitätszeit, über das Referendariat vergehen eben 7 Jahre ungefähr. Das ist ein langer Zeitraum, da kann man nicht kurzfristig handeln. Das heißt, wir brauchen auch Seiteneinsteiger, die etwas anderes studiert haben, aber eine Fachlichkeit mitbringen, auch eine Empathie, eine Fähigkeit, mit Kindern auch umzugehen, die man sehr schnell qualifizieren kann, um dann auch ins System reinzukommen. Das schließt nicht nur die Personallücke oder mildert sie ab, sondern es bringt auch andere Charaktere in die Schule. Und das finde ich total spannend und darüber sollten wir auch noch verstärkt reden und nachdenken in der Gesellschaft, dass es auch gut tut, wenn unsere Kinder auch mal von einer Person unterrichtet werden, die nicht nur das System Schule kennt, weil sie selber Schülerin war und danach an der Uni Lehramt studiert hat und dann wieder in die Schule geht als erste Berufsstation, sondern die auch mal im Handwerk unterwegs war, die in einem Unternehmen gearbeitet hat, die was im Kunst-Kultur-Bereich gemacht hat. Und diese Vielfalt an Expertise bereichert am Ende auch die Schule und inspiriert übrigens auch, wenn man jetzt an Menschen denkt, die aus der Wirtschaft kommen, inspiriert unsere Kinder auch über die schulische Bildung vielleicht hinaus dann nachzudenken, auch eine eigene Selbstständigkeit mal anzustreben, weil man was anderes kennengelernt hat in der Schule.
Ich hätte noch einen Grund, Herr Grunwald, der mir so in den Kopf kommt, wenn man denkt, wieso geht's nicht noch schneller voran? Und das ist das Thema Föderalismus, wenn ich es despektierlich ausdrücken kann, kocht ja jedes Land in Deutschland, wir ja auch in NRW, das eigene Bildungssüppchen. Ist der Föderalismus Teil des Problems der Bildungsungerechtigkeit?
Ich glaube nein. Also Föderalismus ist für mich erstmal im Sinne von, kann man ja fast bei Ludwig Erhard anfangen, im Sinne des Wettbewerbs etwas Bereicherndes, Befruchtendes. Also wer gibt uns denn die Garantie, dass der alleinige Bundesbildungsminister immer die klügste Entscheidung trifft für ganz Deutschland? Was machen wir denn? Wir lösen sozusagen die 16 Schulministerien auf. Und was machen wir denn, wenn der Bundesbildungsminister absolut schwachmatische, schlechte Entscheidungen trifft? Es hat direkte Auswirkungen auf ganz Deutschland. Es gibt keinen Widerstand, weil er kann durchregieren. So, und deswegen glaube ich und bin davon, deswegen bin ich davon überzeugt, dass der Föderalismus etwas Gutes ist, dass im Wettbewerb der Bundesländer um die besten politischen Ansätze sich sozusagen am Ende auch die beste Politik durchsetzt.
Und das heißt, sie lassen sich auch von anderen Bundesländern inspirieren, weil es gibt ja Bundesländervergleiche, da schneidet NRW im Mittelfeld ab, Bayern, Berlin, Brandenburg sind da, muss ich nochmal korrigieren, Berlin hat da gewonnen, Brandenburg ist Platz 2, Rheinland-Pfalz auf Platz 3, das war auch in der IFU-Studie, Bayern hat verloren tatsächlich. Also gucken Sie auch in anderen Bundesländern, wie machen die das und lassen sich inspirieren?
Genau, und das ist genau die Gretchenfrage. Wenn wir Föderalismus haben, wenn wir Wettbewerb haben, dann müssen wir auch bereit sein, uns an den Besten zu orientieren, über den Tellerrand zu gucken, uns inspirieren zu lassen, in den Austausch zu treten. Föderalismus scheitert, und da wäre ich dann bei Ihnen, wenn alle nur ihr Süppchen kochen und nicht nach links und rechts gucken, und wir haben Kirchtürme und ich verteidige mein System auf Teufel komm raus, auch wenn es evident ist, dass meine Politik nicht zu Erfolgen führt. Und wenn wir uns die Bildungsgerechtigkeit angucken, orientieren wir uns in Nordrhein-Westfalen durchaus an Hamburg. Hamburg ist das Bundesland, was im Bereich der Chancengerechtigkeit am meisten aufgeholt hat in den letzten Jahren und über einem Jahrzehnt, kann man schon sagen. Und wie haben die das gemacht? Ich war selber 2 Tage in Hamburg, habe mir das vor Ort angeguckt, habe mit der Politik dort gesprochen, mit der Verwaltung. Und die haben sehr früh angefangen, ihre Kinder kontinuierlich zu testen. Kontinuierlich zu testen, um eine Dokumentation, eine Bildungsdokumentation lückenlos über die Schullaufbahn des Kindes zu haben, um dann aber auch einzugreifen, wenn man erkennt, da braucht ein Kind oder da braucht eine Klasse oder sogar eine ganze Schule besondere Unterstützung. Und dann muss Politik bereit sein, den Gartenschlauch in die Hand zu nehmen und gezielt zu wässern und nicht mit der Gießkanne über alle Schulen zu gießen. Nein, wir müssen sozusagen die Daten nutzen. Und da kann künstliche Intelligenz übrigens uns auch eine große Stütze sein in den nächsten Jahren. Wir müssen bereit sein, gezielt dann zu intervenieren und Unterstützung zukommen zu lassen. Das macht Hamburg. Die können in die einzelne Klasse reingehen und erkennen, da gibt es stärkere Lernzuwächse in einem gleichen sozialen Milieu wie in einer anderen Klasse, so dass man dann sagen kann, okay, dann fragen wir doch mal nicht im Sinne der Kontrolle, sondern eher in diesem Verständnis der Partnerschaft, wie können wir denn in der anderen Schule, in der anderen Klasse noch flankierend unterstützen, damit die Kinder ähnliche Lernfortschritte erzielen wie in der Vergleichskohorte. Und da setzt übrigens jetzt auch der Startchancenprogramm von Bund und Ländern an, das hatten Sie erwähnt. Das ist etwas, was genau dieser Methode folgt, Gartenschlauch statt Gießkanne.
900 Schulen in NRW profitieren davon. Insgesamt gibt es ja ungefähr 5.500. Also das sind diese Postleitzahlschulen, wenn ich Ihr Zitat von Anfang nochmal benutzen kann, wo Sie einen größeren Bedarf sehen. Da wird gezielt unterstützt.
Da wird gezielt unterstützt, und ich sage auch tatsächlich, das ist richtig. Mein Wahlkreis, der ist im südlichen Nordrhein-Westfalen, so südlich von Bonn, sozioökonomisch eine sehr solide bürgerliche Gegend. Klar, sozusagen, wenn man das jetzt pauschalisieren dürfte an der Stelle. Das heißt, ich habe weniger Startchancenschulen bei mir im Wahlkreis als ein Kollege beispielsweise aus dem Ruhrgebiet.
So, und da wird der Bedarf auch größer sein, würde ich behaupten.
Richtig. Wenn ich jetzt der egoistische Politiker wäre, der wird wieder an den Kirchturm nur denken, an den eigenen Kirchturm, wird sagen, das geht nicht. Wir müssen alle Wahlkreise, wir müssen alle Kreise, müssen wir gleich behandeln. Jeder kriegt das gleich große Stück vom Kuchen ab. Aber das ist nicht effizienter Umgang mit Steuergeldern. Das sage ich eben auch als Volkswirt. Und das sage ich auch als jemand, der ein hohes Interesse daran hat, dass wir den Kindern, die es besonders schwer haben, eine echte Chance geben, auf ein vergleichbares, gutes Bildungsniveau zu kommen, die Mindeststandards zu erfüllen und möglichst auch natürlich die Kohorte der Schüler erhöhen, auch in den prekären, in den sozial schwierigeren Milieus, die optimalen Standards erreichen.
Was konkret fördern Sie mit dem Programm? Also wenn ich eine Betroffene oder eine Schule bin, die profitiert, so muss man es ja ausdrücken, was habe ich als Schüler davon?
Also wir haben das Startchancenprogramm, das basiert auf mehreren Säulen. Eine Säule ist zum Beispiel die Investitionssäule, dass lernförderliche Umgebungen, zum Beispiel eine Schülerbibliothek eingerichtet werden kann. Also da wird Geld bereitgestellt, um eine Schülerbibliothek oder eine Lernoase zu bauen und einzurichten. Es gibt eine weitere Säule, das sogenannte Personalbudget. Es gibt zusätzliches Lehrpersonal oder der Schlüssel der Personalbudget. Personalschlüssel ist etwas erhöht an den Startchancenschulen. Und alle Schulen, die 900 in Nordrhein-Westfalen haben Sie erwähnt, bekommen noch ein Budget, ein Chancenbudget, um auch noch beispielsweise digitale Lernanwendungen einzukaufen, Lizenzen zu erwerben, um besondere Sprachlernprogramme an ihrer Schule einzusetzen, die beispielsweise Kinder aus Analphabetenfamilien besonders unterstützt oder aus arabisch sprechenden Elternhäusern unterstützt. Also da geben wir auch den Schulen mehr Autonomie. Und das ist übrigens, ich habe selber mit Startchancenschulen ja gesprochen, sehr zu Beginn auch, als sie den Zuschlag erhalten haben. Das ist übrigens auch eine Art Paradigmenwechsel, dass die Politik sagt, nee, wir diktieren euch das nicht aus Düsseldorf, was ihr zu tun habt, sondern ihr dürft brainstormen. Ihr habt Freiheiten, ihr habt Freiheitsgrade nachzudenken, was bei der spezifischen Betrachtung eurer Schule, bei euren Schülern, bei eurem Kollegium, bei eurem sozialen Umfeld, also dem Quartier, in dem die Schule steht, am meisten Sinn macht. Und das muss auch Politik aushalten, dass es dann auch noch mal ein bisschen länger dauert, bis der erste Stein sozusagen aufs Betonfundament gestellt werden kann. Man muss den Menschen, die im Bildungssystem arbeiten, an der Stelle wirklich die Zeit geben, klug nachzudenken, sich auch beraten zu lassen, sich auch untereinander auszutauschen unter den Startchancenschulen, um dann klug zu überlegen, was Sinn macht und eben was keinen Sinn macht.
Mit Blick auf die Uhr, Herr Grunwald, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiter diskutieren, aber so eine Schulstunde endet ja irgendwann auch. Das gilt auch für einen Podcast, aber wenn ich meine Lehrer von früher zitieren darf, der Lehrer beendet ja den Unterricht. Deshalb habe ich noch zwei kurze Fragen, die vielleicht auch ein bisschen Optimismus verbreiten können, Herr Grunwald. Wenn Sie mit einem Jugendlichen sprechen, was Sie ja in Ihrer Arbeit tun, der aus einem bildungsfernen Haushalt kommt und gerade vielleicht nicht so an sich glaubt, weil er auch diese ganzen Statistiken sieht und so weiter und so fort. Welchen Rat würden Sie dem geben?
Ich habe da einen Standardspruch. Ich empfange ja auch ganz, ganz viele Schulklassen bei mir im Landtag. Das ist mir ganz wichtig. Und ich sage immer, es kommt auf genau dich an. Es kommt auf dich an. Du bist die Zukunft unseres Landes. Und du hast es in der Hand, dass es mit unserem Land, mit unserer Demokratie eine gute Zukunft hat und dass es gut vorwärts geht. Und strengt euch an. Dieses Land bietet so unfassbar viel. Und auch in unseren Schulen gibt es so unfassbar tolle Lehrerinnen und Lehrer, die an der Seite der Schülerinnen und Schüler stehen. Und wir müssen tatsächlich die jungen Menschen emotional packen. Wir müssen sie emotional packen, dass sie einen ganz zentralen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes darstellen. Und sie sind nicht auf einem Abstellgleis, nur weil sie in einer Gegend aufgewachsen sind, wo die Postleitzahl eher eine Armutsgefährdung signalisiert, sondern sie sind genauso wichtig und genauso wertvoll wie alle anderen Kinder, die wir in unserem Land haben. Es sind alles unsere Kinder und wir als Politik, wir als Gesellschaft müssen uns um alle kümmern. Und das ist immer mein motivierender Appell, dass es sich lohnt, die Ärmel hochzukrempeln, weil man gebraucht wird.
Wenn wir uns in 5 Jahren nochmal verabreden würden, Herr Grunwald, um über dieses Thema zu sprechen, glauben Sie, dass Bildung in Deutschland, in NRW, dann ein Stück weit gerechter geworden ist?
Ja, da bin ich zutiefst von überzeugt, weil wir erleben gerade bundesweit einen Politikwechsel. Wir wollen mehr Evidenz, wir wollen mehr Lernstandserhebung kontinuierlich durchführen. Wir wollen den Gartenschlauch und nicht die Gießkanne. Wir konzentrieren uns auf das Absenken der Prozentzahl der Kinder, die die Mindeststandards nicht erreichen, und wir konzentrieren uns auf die Steigerung der Prozentzahl der Kinder, die die Optimalstandards erreichen. Das ist ein Konsens in der Politik über alle politischen Farbgrenzen hinweg, und das packen wir sehr, sehr konsequent auch im Zusammenspiel der Bundesländer mit der Bundesregierung an, durch das Startchancenprogramm beispielsweise. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir in 5 Jahren, wenn wir dann uns wieder treffen sollten und zurückgucken, sagen, es hat sich was getan. Es hat sich was getan. Die Kinder, die besonders gestützt und unterstützt werden müssen, bei denen ist was angekommen, und sie haben einen besseren Platz, einen gerechteren Platz in unserer Gesellschaft gefunden.
Das sagt ein optimistisch wirkender Bildungspolitiker Jonathan Grunwald von der CDU hier im Podcast Erststimme. Herr Grunwald, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, danke, Herr Scheppe. Ich habe das Gespräch sehr genossen und ich finde es klasse, dass die Adenauer Stiftung sich auch diesem wichtigen Thema für unser Land, für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und für die Zukunftsfähigkeit jedes einzelnen Kindes stellt. Herzlichen Dank.
Ja, und das war's schon wieder mit der Erststimme. Die nächste Ausgabe, die erscheint Anfang Oktober. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast in Ihrer Streaming-App. Ich bin Michael Scheppe. Ihnen eine gute Zeit.